Also manchmal muss ich sagen, kann ich verzweifeln, weil wenn man schon so lange das macht, dann kann, und man weiß, wie es geht und dass es geht. Und wenn man dann sieht, was alles nicht geht und wie das schief geht und wie die Bedingungen so gestaltet werden, dass es nicht gehen kann, und dann auch Leute, die gutwillig wären, sagen, nee, Inklusion geht nicht, kann man schon manchmal verzweifeln.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schabane. An meiner Seite ist heute Philipp Bryant.
Hallo, liebe Zuhörende.
Und wir diskutieren für euch mit ExpertInnen der Heilpädagogik. Und heute freue ich mich besonders auf unsere Gästin, Professor Dr. Anne-Dore Stein. Und mit ihr werden wir sprechen über die professionsinterne Kritik in der Heilpädagogik. Das ist heute unser Thema. Schön, dass Sie da sind, Frau Stein.
Hallo an alle. Ich freue mich auf das Gespräch.
Sehr schön. Wir uns auch. Ich werde mal ein bisschen was zu Ihnen sagen als Person. Es werden nur kleine Elemente aus Ihrer Vita sein. Sie haben ja eine lange, lange Karriere in der Heilpädagogik auch hinter sich. Ergänzen Sie, verbessern Sie mich dann gerne, wenn ich was vergessen habe. Sie sind in Darmstadt geboren, aufgewachsen sind Sie im Marburger Hinterland, sind dann zum Studium nach Bremen gezogen und dann in die große, weite Welt. Sie haben als Diplom Sozialpädagogik und Behindertenpädagogik in Bremen studiert, an zwei verschiedenen Hochschulen, und waren dann knapp, Sie haben uns im Vorgespräch erzählt, dass das quasi aus Versehen passiert ist, dass Sie dann 20 Jahre lang in der Praxis unterwegs waren, in verschiedensten Einrichtungen, ambulant, stationär, Sie waren in der Eingliederungshilfe, und Sie hatten stets die Idee der Normalisierung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen. Vielleicht können wir auf diesen Begriff auch im Gespräch nochmal eingehen, was für Sie auch Normalisierung bedeutet oder mit welcher Vision Sie da unterwegs waren. Sie haben im Bereich der Enthospitalisierung gearbeitet, Sie haben integrative Kindertagesstätten entwickelt und Sie haben einen Fachdienst aufgebaut, um Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen ein Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. Also sehr, sehr vielfältig unterwegs. Dann haben Sie eine Weltreise gemacht. Und danach sind Sie zurückgekommen Ende der 90er und hatten Lust auf Hochschultätigkeit und wussten, okay, dafür wäre eine Promotion nicht schlecht. Und eine Promotion ist auch nicht schlecht, wenn man das Soziale etwas verwissenschaftlichen will. Auch das war so einer Ihrer Wünsche. Und seitdem waren Sie quasi über 20 Jahre bis 2022 an der Evangelischen Hochschule Darmstadt, haben auch den Studiengang aufgebaut, Integrative Heilpädagogik, Inclusive Education, und sind jetzt seit April im Ruhestand, ja. Ganz neue Lebensphase. Und vielleicht noch eine wichtige Info, vielleicht kennen Sie auch einige aus diesem Kontext. Sie haben 15 Jahre den Vorsitz des Fachbereichstags Heilpädagogik gehabt, ja. Was sicher auch eine spannende Tätigkeit war, wo Sie vielleicht auch den ein oder anderen Impuls heute mit einfließen lassen können. Und zum Schluss, Ihr Hobby sind die Berge.
Ja.
Früher sind Sie geklettert und heute wandern Sie. Aber Sie
weit
sind...
Wandern.
Wandern, genau.
Waldwandern.
Waldwandern.
Weitwandern.
Weitwandern.
Weitwandern. Macht und nur oben in den Bergen ist und gar nicht runtergeht.
Schön. Und dafür haben Sie jetzt hoffentlich ganz viel Zeit.
Ja.
Wunderbar, Frau Stein. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie kriegen schon eine erste Aufgabe von uns. Und zwar dürfen Sie heute pitchen. Sagt Ihnen denn der Elevator-Pitch etwas?
Ja, Sie müssen mir jetzt irgendwas sagen und ich soll dazu was sagen. Ich muss nur noch mal einen Punkt sagen zu
ja,
der Vorstellung,
gerne, gerne.
Für die ich mich sehr bedanke.
Sehr gerne.
40 Jahre in dem Feld so tätig zu sein, das ist natürlich viel, das kann man dann nur ganz kurz sagen. Ich bin aber nicht aus Versehen in der Praxis geblieben, sondern was ich vielleicht sagen wollte, ich bin also zufällig in Bremen geblieben. Bremen war für mich Flachland und als ich Sozialpädagogik studiert habe, habe ich gedacht, hier bleibe ich nicht, sondern hier mache ich mein Sozialpädagogikstudium und dann geht es wieder zurück ins Hessische oder weiter südlich. Mhm. Aber dann fing damals genau die Entwicklung mit der Integration in Bremen an, sodass ich dann so 25, 28 Jahre in Bremen geblieben bin. Das war so mehr das
Versehen. Okay, ach, jetzt verstehe ich. Okay. Geografisch aus Versehen, alles klar. Genau. Sind aber dann ja auch wirklich zurück nach Darmstadt und haben da ihre Karriere
weitergeführt. Ja, das war meine völlige Überraschung, dass ich dann wieder da lande.
Wie das Leben halt so spielt. Genau, Elevator Pitch, Sie haben es gut zusammengefasst. Wir fragen Sie etwas und Sie stellen sich vor, Sie fahren in Aufzug mit einem Minister oder einer Ministerin und sollen dieser Person, die wahrscheinlich die Heilpädagogik nicht kennt, in einer Fahrstuhlfahrt, die circa 90 Sekunden dauert, Philippe wird die Zeit stoppen, erklären, was denn die Heilpädagogik ist.
Jetzt fangen die 90 Sekunden an.
Die Zeit läuft ab jetzt.
Okay, also wenn ich mit jemandem, der gar keine Vorstellung davon hat, was Heilpädagogik sein könnte, jetzt kurz zusammen wäre, würde ich sagen, es geht darum, dass man Menschen, die mit irgendwelchen Beeinträchtigungen leben, zu tun hat, dass man schaut, was deren Bedürfnisse sind, was deren Unterstützungsnotwendigkeiten sind und was wir gesellschaftlich und vielleicht dann eben auch professionell als Heilpädagogin, Heilpädagoge tun müssten, damit jemand mit auch welcher Beeinträchtigung immer in ganz normalen Lebensvollzügen bleiben kann, in der Kita zu Fuß hingehen kann, in die Schule gehen kann, in die alle anderen auch gehen, einen Arbeitsplatz finden kann, den andere auch einnehmen würden. Aber eben immer so, dass das den Möglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigungen entspricht. Und Beeinträchtigung kann ganz vielfältig sein. Das muss jetzt nicht eine physische oder irgendeine klassische Beeinträchtigung sein, die man als Behinderung bezeichnen würde, sondern wirklich, ich denke, das Aufgabenfeld der Heilpädagogik hat sich da sehr geweitet in Richtung auf Benachteiligungen aller Art. Das kann Sprache, Religion, Ethnizität, alles Mögliche sein, aber eben auch Behinderung.
Sie hören das Signal.
Ja, danke schön. Zugegebenermaßen eine herausfordernde Aufgabe, in 90 Sekunden dieses unglaublich weite Feld von Heilpädagogik, / Behindertenpädagogik zusammenzufassen. Aber es ist Ihnen ja gelungen, unter Bezug auf sehr, sehr zentrale Stichworte, würde ich doch sagen, uns schon mal einen Einblick aus Ihrer Perspektive zu geben. Und das wollen wir jetzt gerne als eine Grundlage für den weiteren Gesprächsverlauf nehmen. Und wir haben es zumindest schon einmal im Vorgespräch ja auch anklingen lassen. Ich würde mich jetzt gerne auf die normalen Lebensbezüge für einen Gesprächseinstieg fokussieren und würde Sie deswegen gerne fragen, wenn wir über so etwas wie ein Selbstverständnis der Heilpädagogik nachdenken, was würde das für Ableitungen aus Ihrer Sicht bedeuten, wenn wir über normale Lebensbezüge sprechen? Und können Sie vielleicht in Ergänzung dazu oder in der Folge dazu auch noch etwas zum Normalitätsbegriff uns anbieten?
Ja, das Selbstverständnis der Heilpädagogik. Also ich bin ja in diesem Feld jetzt lange tätig, sowohl in Praxis als auch in Theorie. Lange Jahre. Diese Frage hat sich mir immer wieder neu gestellt. Mhm. Ich komme aus dem klassischen Bereich, also ich habe wirklich in der Großeinrichtung angefangen, meine erste Berufstätigkeit aufzunehmen und habe mich da dann schon gefragt, was ist eigentlich hier unsere Aufgabe? Dazu muss man vielleicht wissen, ja, das war 1979, das ist schon lange her, da bin ich in einer Großeinrichtung auf eine Station gekommen, so hieß das damals noch, also medizinisches Bild von Behinderung. Ich war die erste Pädagogin überhaupt da. Da waren nur Krankenschwestern und Therapeutinnen. Und da bin ich eingestellt worden im Anerkennungsjahr und man hat sich vorgestellt gehabt, wir brauchen hier jemand Pädagogisches. Also ich bin gleich im Berufseinstieg damit konfrontiert worden. Ich sollte irgendwo hin, wo niemand richtig wusste, was das ist, aber dass man das braucht. Und dass die Medizin irgendwie anscheinend doch nicht ausreicht, wenn Kinder in so einer Einrichtung einfach leben. Es war ja, heute würden wir sagen, eine Wohngruppe mit sehr schwer beeinträchtigten Kindern. Und die Frage, was wir denn da jetzt machen sollen und was ich da ändern möchte, hat wirklich meine ganze Berufstätigkeit immer wieder zentral ausgemacht. Weil da war jetzt die Frage, was ist denn jetzt der Unterschied zu dem, dass wir die Kinder pflegen, also dass sie zu essen bekommen, versorgt werden, angezogen werden. Also was ist jetzt denn da Pädagogisches? Und ich müsste das doch wissen. Und ich habe mich gefragt, weiß ich das? Weiß ich das? Ich muss zuerst die Kinder kennenlernen. Ich muss wissen, wie sie sind. Was ist für sie wichtig? Was brauchen sie? Und was können wir da vielleicht realisieren? Und das ist eigentlich, glaube ich, für mich die Grundhaltung mein ganzes Berufsleben über geblieben. Und auch Selbstverständnis nicht zu sagen, ich komme jetzt von der Disziplin, die weiß alles und kann alles. Sondern ich habe mit Menschen zu tun, die alle unterschiedlich sind. Kein Kind ist wie das andere. Auch wenn sie auf dem Schein vielleicht dieselben Diagnosen hatten, war jedes Kind anders. Das heißt, es war immer eine Entdeckungsreise. Wie komme ich dazu, eine Unterstützung zu organisieren, zu strukturieren, sodass die Kinder dann Handlungsmöglichkeiten hatten. Immer die Aufgabe, für mich von Anfang an nichts überzustülpen, sondern zu gucken, was macht ein Kind mit einem Angebot, was ich mache, von dem ich denke, das ist was, mit dem es was anfangen kann, mit dem es eine Entwicklung angestoßen werden kann. Also das, denke ich, das ist von Anfang an so geblieben. Und damit war man dann aber in der Großeinrichtung sehr schnell eingegrenzt, weil die Lebensbedingungen da eben eingegrenzt sind. Und von daher war von da aus dann der Versuch, also wie kann man Lebenssituationen gestalten, sodass Kinder in solche Einrichtungen nicht mehr gehen müssen, weil die normalen Einrichtungen in Anführungszeichen nicht darauf eingerichtet sind, Kinder, die unterschiedlich sind, damit umzugehen, sondern darauf eingerichtet sind, dass die Kinder, die so anders sind, dass man nicht so ganz einfach mit ihnen umgehen kann, dass die halt an einen Platz kommen, wo man denkt, da kann man besser mit ihnen umgehen. Das heißt, dass sie ausgesondert werden. Also von der stationären Einrichtung aus habe ich eigentlich mein Motiv entwickelt, daran zu arbeiten, Einrichtungen aufzubauen, die genau ermöglichen, dass alle Kinder da leben können, wo sie in ihrer, also wo sie zu Hause aufwachsen. Und so haben wir dann zum Beispiel, als ich aus der Großeinrichtung raus bin, in diese Sonderkindertagesstätte für körperbehinderte Kinder, die Spastikerhilfe in Bremen, haben wir für alle Kinder, die waren alle schulpflichtig und außer einem Kind waren sie aber alle in einer Vorschuleinrichtung, einer Kindertagesstätte. Und die sind in den Sonderschulen nicht mal aufgenommen worden, weil man da gesagt hat, die sind zu schwer behindert. Wir haben dann 40-seitige Gutachten für jedes Kind geschrieben, die Ergotherapeuten, Sprachtherapeuten, wir Sozialpädagoginnen, sodass die Schulbehörde nicht mehr sagen konnte, die sind nicht schulfähig, sondern sie mussten alle aufgenommen werden, alle gleichzeitig. Und damit haben wir etwas geschaffen und so habe ich später, glaube ich, immer gearbeitet. Die Einrichtung war leer. Es gab noch ein Kind. Und der Elternverein Spastikerhilfe, heute der Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche heißt er, glaube ich jetzt, die hatten auf einmal wirklich ein Problem. Und dann haben wir den Vorschlag gemacht, wir könnten doch die Kinder aus dem Stadtteil aufnehmen, also behinderte Kinder und nicht behinderte Kinder. Und dann sind wir eine integrative Einrichtung. Also wir haben einen ökonomischen Zwang geschaffen, der dazu geführt hat, dass Normalisierung dann einfach war. Also so würde ich das beschreiben, dass man immer wieder, also es war so ein bisschen wirklich exemplarisch, wir haben eine Einrichtung aufgelöst, eine Sondereinrichtung, indem wir sie nicht mehr so haben notwendig sein lassen und haben das dann so verändert, dass da dann behinderte, nicht behinderte Kinder aufgenommen waren und von da aus dann bin ich noch weitergegangen in eine größere Institution, die Bremische Evangelische Kirche, der Landesverband der evangelischen Kindertagesstätten in Bremen. Die hatten den Beschluss gefasst, zusammen mit Georg Feuser, wir wandeln alle unsere 45 Kitas um. Dazu sind wir als Stützpädagoginnen, also wir waren ausgebildete Behindertenpädagogen und Pädagoginnen, in die Einrichtungen gegangen und haben die darauf vorbereitet, was das heißt, ein Konzept zu entwickeln, in dem alle Kinder sein können. Dann war es kein Problem mehr, auch Kinder mit Beeinträchtigungen aufzunehmen, weil wir die gesamte Arbeit der Einrichtungen umgestellt haben. Die haben alle Projektarbeit gemacht, wo das normal ist, dass alle Kinder was Unterschiedliches machen. Jeder trägt was dazu bei, dass ein Projekt entstehen kann. Und da muss man dann gucken, welches Kind kann was zu diesem gemeinsamen Gegenstand, wie Georg Feuser das ja später genannt hat oder damals auch schon. Wie kann so ein Kind dazu beitragen? Weshalb ich die Beispiele erzähle, das hat damit zu tun, dass das mit der Schaffung von normalen Lebensverhältnissen zu tun hat, für alle Kinder. Das wäre auch mein Normalitätsprinzip. Also Kinder, die in die Einrichtungen von Erziehung, also in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen gehen, müssen in ihrem normalen Lebensumfeld bleiben können, die Kontakte haben können zu allen Kindern und nicht als behinderte Kinder auch in der Integrationseinrichtung dann durch die halbe Stadt gefahren werden. Das ist für mich schon nicht mehr das, was ich mir unter Normalität vorstelle, mhm, sondern das tatsächlich so zu organisieren, dass alle da leben können, wo ihre Familie lebt, wo sie leben möchten. Und das gilt natürlich für den Erwachsenenbereich auch. Das hat allerdings natürlich Auswirkungen auf die Tätigkeit der Professionellen in solchen Einrichtungen. Mhm. Also für uns war es zum Beispiel eine Grundvoraussetzung, das haben wir Kompetenztransfer genannt, oder ein Teil davon war die integrierte Therapie. Normalität heißt für mich auch, dass ein Kind zum Beispiel mit einer physischen Beeinträchtigung die Hilfen, die es braucht, vor Ort kriegt. Nicht dadurch, dass dann auch mal die Krankengymnasten und Krankengymnastinnen da sind und nehmen so ein Kind aus einer Gruppe raus und machen dann Krankengymnastik, sondern die Krankengymnastinnen und Sprachtherapeuten waren auch angestellt beim Landesverband Evangelischer Kindertagesstätten und die haben die Aufgabe gehabt, wenn ein Kind neu in eine Einrichtung kam, einen ganzen Tag oder vielleicht auch länger, da zu sein, das Kind zu beobachten, welchen Unterstützungsbedarf hat das im ganzen Tagesverlauf, wann und worin besteht der. Und das haben die dann vermittelt an uns, an die Assistenten, Assistentinnen, sodass die Kinder den ganzen Tag die Unterstützung hatten, die sie brauchten und nicht nur die 20 Minuten Krankengymnastik in der Woche. Das war Kompetenztransfer, integrierte Therapie. Für uns alle hieß das viel Lernen. Mhm. Wir Pädagoginnen wussten natürlich eigentlich, was gut ist für die Kinder, und die Therapeutinnen wussten das aber genauso gut. Und wir mussten überlegen, was ist jetzt das Wichtigste für das Kind, dass das therapeutisch richtig sich fortbewegt oder dass so auch ein schwerstbehindertes Kind, wir hatten immer sehr schwerbehinderte Kinder in den Einrichtungen, weil wir eben kein Kind ausgeschlossen haben, dass das irgendwie versucht, im Gruppenraum dahin zu kommen, wo die anderen Kinder irgendwas gerade Interessantes gemacht haben. Da standen den Therapeutinnen manchmal, glaube ich, die Haare zu Berge. Aber wir haben dann gesagt, jetzt guck mal, wie könntest du da Unterstützung geben, sodass das Kind das auch als Unterstützung erlebt und wir das auch machen können. Wie kommt es besser vorwärts? Also das ist eine ganz andere Einstellung zu dem, also was der Bedarf von Kindern ist und wie man den einzulösen hat. Das hat eine hohe Aufforderung an uns Experten, Expertinnen, also unsere Tätigkeit zu verändern im Hinblick darauf, wie erhalten wir Lebenssituationen für Kinder so, dass sie nicht nur mit ihren Möglichkeiten angemessen sich in ihrer Umgebung bewegen können, sondern auch Bedeutung für andere bekommen. Das wäre für mich so das Wichtigste. Mhm. Also mit der UN-Behindertenrechtskonvention gesprochen, Schaffung angemessener Vorkehrungen.
Mhm. Okay, ja, super Brücke. Danke für diesen Exkurs in die Vergangenheit, und doch höre ich ganz viel Zukunft und ganz viel Gegenwart daraus. Das ist das Spannende, vielleicht haben sich die Begrifflichkeiten geändert. Will ich gleich nochmal drauf eingehen. Vorher, Frau Stein, Sie haben mich gerade inspiriert, also sollte man mich mal jetzt fragen, oder sollte ich zum Pitchen der Heilpädagogik aufgefordert werden, dann werde ich wahrscheinlich viele ihrer Worte, die ich gerade gehört habe, benutzen. Sie sagen, Heilpädagogik in der Arbeit mit dem Menschen ist eine Entdeckungsreise, in der es darum geht, Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen, um darüber wieder Entwicklung anzustoßen. Also finde ich irgendwie super schön zusammengefasst. Ja, das waren vielleicht jetzt 9 Sekunden, keine 90. Genau. Ja, es ist spannend, die eigenen Worte nochmal von jemand anderem zu hören. Ja, super schön. Und was Sie jetzt auch betont haben, was Sie damals versucht haben, dass Sie sagen, wir wollen nicht die Kinder verändern oder nicht den Kindern die Botschaft geben, ihr seid nicht okay und die es wird eine andere Normalität an euch erwartet, sondern anzuschauen, wie können wir die Rahmenbedingungen so ändern, dass die Kinder möglichst gut eben diese Handlungsmöglichkeiten ausleben können, dass Entwicklungsräume eröffnet werden. Also es geht ganz viel auch um Barrieren abbauen, viel um Organisieren, das höre ich auch raus. Ja. Und tatsächlich um dieses Außen, wie kann das Außen verändert werden, dass das Klientel, in dem Fall, ich sage jetzt mal Klientel, es können ja auch Kinder sein oder nicht Kinder, und das ist so dieses Verständnis von Normalisierung. Und so wie Sie es beschrieben haben, Sie haben ja dann zum Schluss auch die UN-Behindertenrechtskonvention erwähnt, ist das Inklusion. Also das ist das, was es für mich, was Sie damals in den 70er, 80er ja. Jahren gemacht haben, vielleicht nicht so genannt haben, ist letztendlich ja das, was Sie heute auch versuchen. Genau, ich glaube, Philipp, du hast direkt eine Anschlussfrage.
Ja, beziehungsweise ich würde auch gerne nochmal auf die Beispiele, die sehr anschaulich ja geschildert wurden, nochmal zurückkommen und ein Stückchen eine Anschlussfrage stellen. Also es hat sich ja zumindest für mich zwischen den Zeilen so angehört, als dass das jede Menge politischer Arbeit bedurft hat, dass das eine sehr stark an Strukturen orientierte Arbeit gewesen ist. Und letztendlich habe ich noch so einen Satz aus dem Vorgespräch im Ohr, nämlich, wenn das heute immer noch so wäre, dann würden wir über bestimmte Herangehensweisen und wie können wir Inklusion umsetzen, gar nicht mehr sprechen. Deswegen die Frage, was ist denn passiert, Frau Stein, dass diese guten Strukturen, die erarbeitet worden sind, heute nicht mehr so vorzufinden sind?
Ja. Also ich werde das auch von den Studierenden immer wieder gefragt, weil ich aus dieser Praxis erzähle. Das war ja gelebte Praxis in Bremen jahrelang. Mhm. Die Bedingungen sind verhandelt worden mit der Sozialbehörde damals in Bremen. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass Krankengymnasten und Sprachtherapeuten vom Landesverband der Kindertagesstätten eingestellt werden. Das bedarf der Verhandlungen mit Krankenkassen und allem. Das bedarf politischer Verhandlungen. Und dann bedarf es der inhaltlichen Arbeit. Welche Strukturen brauche ich denn jetzt wirklich, damit man das umsetzen kann? Meine These ist, es gibt auch ja ein kleines Büchlein von Georg Feuser dazu, ein Zwischenbericht über die gemeinsame Erziehung und Bildung behinderter und nicht behinderter Kinder in diesen bremischen Kindertagesstätten. Dazu hat er eine 30-seitige Einführung, glaube ich, geschrieben. Ich glaube, es sind 30 Seiten. Warum das nicht umgesetzt worden ist und bis heute eigentlich jetzt überall umgesetzt werden könnte. Meine These ist, Inklusion ist nicht mehr eine Frage von Konzepten. Die sind längst entwickelt, sie sind erprobt und zigfach belegt. Es ist für mich eine politische Frage, ob das wirklich gewollt ist, weil die Frage dieser Umsetzung, also konzeptionell ist das, also einerseits keine Frage mehr, andererseits mit jedem Kind eine neue Frage, beides. Aber dass das nicht gemacht wird, hat mit ganz anderen Dingen zu tun. Also Schulbereich ist natürlich irgendwie, wird es immer gesellschaftlich gesehen, so als das größte Problem gesehen, Arbeitsbereich auch. Aber genau da stellen sich dann die Fragen auch am deutlichsten. Also welche Orientierung haben wir eigentlich in diesen gesellschaftlichen Institutionen wie Schule, Arbeitswelt? Was ist da ausschlaggebend? Haben wir tatsächlich da ein inklusives Verständnis oder ist das etwas, wo wir sagen müssen, ja, die Leistungsorientierung, die wir in allen diesen Bereichen haben, solange die so besteht, wie wir sie heute haben, kann man auch nicht wirklich inklusive Einrichtungen gestalten. Also eine Schule mit Notengebung, wo ich nach Leistung bewerte, widerspricht ja dem Inklusionsgedanken an sich komplett. Also da gibt es solche Widersprüchlichkeiten, wenn die nicht aufgehoben werden, dann kann ich nicht wirklich weiterkommen. Also manchmal muss ich sagen, kann ich verzweifeln, Weil wenn man schon so lange das macht und man weiß, wie es geht und dass es geht. Mhm. Und wenn man dann sieht, was alles nicht geht und wie das schief geht und wie die Bedingungen so gestaltet werden, dass es nicht gehen kann, und dann auch Leute, die gutwillig wären, sagen, nee, Inklusion geht nicht, kann man schon manchmal verzweifeln. Ich bin trotzdem optimistisch, weil ich denke, dass wir daran arbeiten müssen und dass wir auch gesellschaftlich gesehen gar keine Chance haben. Also wenn wir da nicht an diese Fragen rangehen, und für mich sind das gesamtgesellschaftliche Fragen. Mhm. Und wenn man so im Schulbereich auch tätig ist, wir haben da viele Begleitprozesse gemacht, dann hört man auf, oh, jetzt müssen wir auch noch Inklusion machen. Und ich glaube, das ist ganz falsche Herangehensweise. Ich denke, wenn wir inklusiv diese ganzen Institutionen gestalten würden, dann hätten wir bestimmte Probleme tatsächlich einfach gar nicht mehr. Die würden sich dann gar nicht so stellen. Weil wenn Unterschiedlichkeit, also jetzt normal nicht im Sinne von Gleichmachen wäre, sondern im Sinne von, es gibt unterschiedlich, die Menschen sind unterschiedlich und wir gehen darauf aber in der Unterschiedlichkeit ein, dann haben wir das nicht, was Heidmeier mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit beschreibt, dann entwickelt sich sowas nicht. Wir haben das oft in den Kitas, da wird immer gesagt, ja, in den Kitas ist alles noch einfacher, aber vielleicht ist es da noch ein bisschen deutlicher. Oft erlebt, dass das wirklich das Denken derjenigen ist, die keine Erfahrung mit solchen Strukturen haben, die sich dann einfach nicht vorstellen können, dass das so ist, dass solche Wahrnehmung von Differenz sich wirklich bei den Kindern und Jugendlichen verändert. Dass sie das nicht mehr als, das ist ein Ausgrenzungsmerkmal wahrnehmen, sondern das ist Jasmin. Ja, sie geht nicht so schnell wie alle anderen, aber das ist nicht das Kriterium. Das wissen die Kinder und stellen sich darauf ein. Deswegen würde ich immer im Kita-Bereich anfangen, so haben wir das ja in Bremen damals auch gemacht, und dann die Schule und dann weitergehen. Aber ich denke, es ist eine Gesellschaftsfrage, und deswegen ist ein wichtiger, ganz wichtiger Punkt für mich jetzt auch in der Ausbildung von Heilpädagoginnen, dass sie wissen, dass ihre Tätigkeit auch eine politische ist. Dass die nicht leider auch noch ist, sondern das ist ein Teil der Tätigkeit, für die Rahmenbedingungen zu sorgen, damit ich dann vernünftig pädagogisch arbeiten kann.
Spannend. Ich muss gerade an die erste Folge denken, wo wir auch diskutiert haben, Rahmenbedingungen, also Außen oder das Individuum. Ich denke, das ist tatsächlich so eine Kernfrage, die sich immer wieder in der Heilpädagogik abspielt. Frau Stein, ich höre jetzt bei Ihnen raus, die Kritik an vielem, viel auch an der Politik oder auch gesellschaftlich, die gesellschaftliche Entwicklung, dass vielleicht der Wille gar nicht da ist, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt ist ja das Thema unserer heutigen Folge die professionsinterne Kritik. Das heißt, wir haben, also warum wir überhaupt dieses Thema gewählt haben, wir haben wahrgenommen, sei es jetzt im Rahmen vom Berufsverband der HeilpädagogInnen, sei es im Rahmen von Lehre, sei es auch in der Praxis, dass wir HeilpädagogInnen scheinbar eine große Lust haben, uns selbst oder unsere Disziplin, unsere Profession, unsere Ausrichtung, was auch immer, zu kritisieren. Woran liegt das, glauben Sie? Oder beziehungsweise nehmen Sie es auch so wahr? Und wenn ja, woran liegt das vielleicht so?
Naja, ich nehme das natürlich wahr, ich nehme es auch für mich in Anspruch. Also wir haben in Bremen ja kritische Behindertenpädagogik oder materialistische Behindertenpädagogik studiert. Das liegt am Dilemma des Feldes, also dass man ja da in einem Feld tätig ist, was von Widersprüchen gekennzeichnet ist. Und wenn man das ignoriert und da eine heile Welt konstruieren will, auch das klappt nicht mehr. Also da kommen dann die Einflüsse von außen, die gesellschaftlichen Einflüsse auch in die geschlossenste Einrichtung dann schon auch rein. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass diese Infragestellung der Profession jetzt nicht nur so eine Lust an der Kritik ist, sondern die Kritik auch notwendig ist, sich immer wieder zu hinterfragen, also was macht man da? Wird man zu dem, ich nenne jetzt mal ein hartes Wort, wird man zum Befriedungsverbrecher, so nennt das Basaglia, indem man weiß, dass man eigentlich was anderes machen müsste, dass man eigentlich wirklich dafür sorgen müsste, dass Kinder ihren Möglichkeiten entsprechend in ihrer regulären Lebensumwelt bleiben können. Man wüsste auch, wie es geht. Aber die Einrichtung setzt ganz andere Bedingungen und dann macht man halt trotzdem mit. wissend, dass das eigentlich nicht im Interesse der Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen ist. Im Erwachsenenbereich ist das vielleicht noch stärker wahrnehmbar, wenn da über Jahrzehnte auf die Selbstständigkeit hin gearbeitet wird in den stationären Einrichtungen, ohne dass das jemals gemacht wird. Da wird über Jahrzehnte Selbstständigkeit geübt, aber es wird gar nicht umgesetzt. Man traut sich nicht, das, was Klaus Derner so das Recht auf Risiko nennt, also wirklich rauszugehen und zu gucken, wie gestalte ich denn jetzt wirklich dann auch Bedingungen, auch wenn es nicht einfach ist, wie gehe ich mit Nachbarn um, die sich das nicht vorstellen können, dass da auf einmal jemand ist, der sich anders in der Welt äußert, als vielleicht die meisten das so kennen. Wie gehen wir damit um? Lasse ich das lieber? Oder auch bis dahin, dass es ja natürlich inzwischen viele ambulante Wohneinrichtungen gibt, kleine Wohneinheiten gibt, wobei 16er Wohneinheiten in Schweden ist ab 8 eine Einrichtung, eine Großeinrichtung. Bei uns sind das dann Kleinsteinrichtungen, die 16er Einheiten. Und wenn ich mir so denke, in die Nachbarschaft, da wird so ein Haus gebaut, wo 16 behinderte Menschen wohnen, dann ist das ein Widerspruch, weil wenn man das sich anguckt, die Normalverteilung von Menschen mit Beeinträchtigungen und ist 1:10. Also in der Kindertageseinrichtung mit 20 Kindern eine Gruppe, das wären 2 behinderte Kinder, wenn man es jetzt mal auf Behinderung bezieht. Das wäre in der Schule genauso. Also diese Zahlen alleine würden schon dafür sorgen, dass wir, also wenn wir überall inklusive Verhältnisse hätten, dass wir eine ganz andere Situation vorfinden würden, als wir das im Moment haben, wo immer noch, ich sagen würde, da findet häufig immer noch Exklusion eigentlich in dem, was man Inklusion nennt, statt. Oder auf einer kleineren Ebene das, was eine dänische Kollegin mal Bubble-Kid-Phänomen genannt hat. Also wir haben eine inklusiv sich nennende Einrichtung, da ist ein Kind mit Unterstützungsbedarf, das hat auch schon seinen Assistenten, Assistentin. Und die sind wie in so einem Bubble zusammen und die Assistenten, Assistentin müssen irgendwie dafür sorgen, dass das Kind mitkommt, eher eigentlich, dass es ruhig ist. Und wenn es stört, dann gehen die 2 raus. Also das ist für mich nichts, was mit Inklusion zu tun hat. Und da als Heilpädagogin zu sagen, ich mache das nicht mit. Das ist nicht Inklusion, dass die Kinder hier einfach nur im Raum sind und dadurch, dass ich dabei bin, vielleicht auch noch ausgesonderter wahrgenommen werden als sowieso schon. Und es ist mein Problem, wie ich das Kind hier inkludiere, das geht überhaupt gar nicht, sondern da tatsächlich auch dafür zu kämpfen und die Einrichtung zu kritisieren und zu sagen, wir müssen da andere Konzepte entwickeln. Das gehört für mich halt zu einem professionellen Selbstverständnis dazu, dass ich immer wieder hinterfrage, was sind die angemessenen Vorkehrungen, die ich für dieses Kind, Jugendlichen, Erwachsenen hier gestalten kann oder nicht. Und das führt dann fast zwangsläufig zu dem, was wir haben, nämlich zu immer noch in hohem Maße ausgrenzenden Verhältnissen, Institutionen, wie das überall zu beobachten ist. Und deswegen, glaube ich, ist diese Kritikbereitschaft so hoch, weil sie notwendig ist. Dieses Feld muss noch an so vielen Stellen verändert werden, dass man da gar nicht drum herum kommt. Also das ist für mich professionelles Handeln, dass man sich in der Weise betätigt, dass man den Finger in die Wunde legt und das benennt, wissend, dass man dann auch Schwierigkeiten kriegen muss. Und dafür muss Studium, finde ich, vorbereiten, dass auch zukünftige Heilpädagoginnen wissen, das werden unter Umständen schmerzhafte Prozesse werden, weil man muss sich dann als Person positionieren. Und dann wird man unter Umständen als Person auch dann in Schwierigkeiten geraten. Aber das so zu verstehen, dass ich da auch in dieser Weise anwaltlich tätig werde, also das wäre so das, was ich so kritisches Bewusstsein nenne, das auch zu äußern, aber natürlich auch dann Vorschläge zu machen, wie es anders gehen könnte.
Also konstruktiv.
Konstruktive Kritik, genau.
Darf ich da noch einmal nachhaken, beziehungsweise ich würde gerne 1-2 Aspekte aus dem jetzt gerade Gesagten nochmal aufnehmen. Es geht jetzt so in 2 Richtungen. Einmal haben wir ja schon vorhin herausgehört, dass es eine stark auch auf der politischen Ebene wirksame Arbeit ist, die Sie getan haben. Können Sie uns bitte den Begriff, den haben Sie einfach verwendet, nämlich den der materialistischen oder kritischen Behindertenpädagogik, können Sie das nochmal prägnant zusammenfassen, was das Besondere dieser Art und Weise, Heilpädagogik auszudeklinieren, für Sie darstellt?
Ja, man müsste jetzt natürlich eine ganze Vorlesung dazu halten.
Ja, das Zeit geht haben wir leider nicht ganz. Genau.
Ich habe da viel Zeit verbracht, das zu studieren. Was ist die Quintessenz davon? Für mich ist die Quintessenz, dass ich Menschen eben nicht in der Weise sehe, dass ich sage, da ist ein Mensch, den ich als behindert bezeichne und seine Behinderung ist mein Arbeitsgegenstand, sondern da ich habe es mit Menschen zu tun, die eine Geschichte haben, die in einer sozialen Umgebung leben und die nicht deterministisch jetzt verstanden, aber die in der Situation, in der sie leben, ihre Persönlichkeit entwickeln, und zwar unter diesen Bedingungen. Mhm. Das heißt, der Behinderungsbegriff verändert sich dadurch komplett. Also ich kann dir nicht mehr sagen, also da ist irgendeine Beeinträchtigung und das ist jetzt die Behinderung, sondern aus einer Beeinträchtigung kann eine Behinderung werden. Das kann man im Deutschen ja immer schon sagen, Behinderung. Also etwas kann eine Behinderung werden, wenn eben nicht die entsprechenden Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, dass jemand sich mit dem, wie sich jemand auf der Welt befindet, die Welt aneignen kann. Und dazu muss ich viel über die Geschichte eines Menschen wissen, ich muss viel über die Lebensumstände wissen, ich muss viel wissen darüber, wie entwickelt sich der Mensch, was sind solche Prinzipien von Entwicklung und wie kann ich da Möglichkeitsräume schaffen, das ist ein Begriff aus der Physik, Möglichkeitsräume, also so Entwicklungspfade entwickeln, sodass jemand selbstbestimmt sein Leben gestalten kann. Und kritisch insofern, als ich damit bei den gesellschaftlichen Verhältnissen bin, die das wesentlich determinieren, wie jemand aufwächst. Gerade jemand, der diese Diagnose, also irgendeine Diagnose bekommt, die dann als behindert bezeichnet wird.
Zur Präzisierung, Sie haben vorhin einmal so eine Formulierung gewählt, also sinngemäß, ich kann sie jetzt nicht genau zitieren, aber es ging darum, dass Sie darauf aufmerksam gemacht haben, dass es von außen Dinge gibt, die auch immer wieder in diesen Prozess der B-Hinderung hineinwirken. Sprechen Sie damit zum Beispiel auch so etwas wie ein Normalitätsverständnis, also die Normen und Werte, die in einer Gesellschaft ja das Handeln sehr stark vorprägen, ohne dass das in einem unbedingt immer bewussten Zustand geschieht. Meinen Sie, dass das auch so starke Einflüsse darauf hat?
Ja, ganz starke. Also ich denke, dadurch, dass diese Entfremdungsprozesse, dadurch, dass Sondereinrichtungen historisch gesehen ja schon so lange, also dass mit der Industrialisierung die Ausgrenzungsprozesse wegen Leistungsfähigkeit ja angefangen haben und das hat ja bis heute nicht aufgehört. Ja, also die Leistungsfähigkeit ist das Kriterium, dass man dazugehört oder nicht. Schule betreibt dieses Geschäft der Segregation, also wer geht wohin, ganz deutlich. Und das hat natürlich mit dem Menschenbild zu tun, mit der Vorstellung von Normalität. Wer gehört dazu, wer gehört dazu nicht? Und welche Kriterien sind das, die einen dazugehören lassen oder nicht dazugehören lassen? Und das, denke ich, ist ganz prägend. Also in den vielen praktischen Zusammenhängen, in theoretischen Diskussionen, in vielen Tätigkeiten, auch im Gemeinwesen, also in den Kommunen, ist es doch oft der Punkt, dass Leute sagen, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das heißt, sie haben bestimmte Vorstellungen im Kopf, was Behinderung ist. Und dass dann am Arbeitsplatz jemand auftaucht, der irgendwie anders ist und der das nicht macht, was alle anderen machen können, das beeinflusst natürlich im hohen Maße dann auch so eine Möglichkeit, tatsächlich mal was umzusetzen. Also deswegen haben wir, also ist auch mein Grundverständnis, also immer damit anzufangen, was können sich Menschen vorstellen, sodass sie dann langsam ein Verständnis dafür entwickeln können, ah ja, so ist das dann für jemanden, der so eine Beeinträchtigung hat. Also wir haben anfangs, als wir immer gefragt worden sind, ob wir Schulen begleiten können, inklusive Schule zu werden, haben wir angefangen mit dem Inklusionsbegriff. Das haben wir ganz schnell gelassen und haben die Kollegen gefragt, was denken Sie denn, was eine gute Schule ist? Und dann haben die natürlich alle, auch die größten, also die größten Widerständlerinnen gegen Inklusion, die gesagt haben, wir wollen das nicht, die wussten genau, was eine gute Schule für sie ist. Sich um einzelne Kinder kümmern können, mit Eltern reden können, untereinander kooperieren können, sich ausreichend vorzubereiten und so weiter. Die, natürlich wissen alle, was eine gute Schule ist. Und als wir das dann alles aufgeschrieben und aufgehängt haben, haben wir dann den Lehrerinnen gesagt, das wäre übrigens eine gute Schule. Und was denken Sie denn, wie wir da hinkommen könnten? Was denken Sie denn, wie wir da hinkommen könnten? Und dann waren wir an der Frage, ach so, ja, dazu müssten wir eigentlich noch ein bisschen mehr wissen über Entwicklung von Kindern, über Sprachentwicklung und so weiter. Und dann kann man ganz konkret anfangen zu arbeiten. Und auf einmal ist das nicht mehr dieses, wir sollen behinderte Kinder hier aufnehmen. Das ist so diese Vorstellung, die dann so unbewältigbar ist. Und ich habe viel gelernt über Change Management, dass wir Leute, die sich das nicht vorstellen können und die Bilder im Kopf haben, die jegliches Handeln in Richtung Inklusion erstmal zumindest erschweren bis unmöglich machen, dass wir erstmal darüber reden müssen, was heißt denn, dass da möglicherweise Veränderungsprozesse eintreten werden? Was heißt es denn, wie reagiert ein Mensch auf Veränderung? Wir haben mit diesem Lehrerkollegium, wo wir angefangen haben, was ist eine gute Schule, als nächstes nicht Didaktik gemacht, sondern Change Management. Diese ganze Schule mit 70 Lehrern und Lehrerinnen, die sind alle richtig erleichtert nach Hause gegangen. Man konnte es sehen.
Ja.
Sie haben es auch gesagt, weil sie gesagt haben, jetzt haben wir eine Vorstellung, wohin wir uns entwickeln müssen, was so nächste Schritte sein können, sodass wir uns das vorstellen können. Und diese Frage von Einstellung und auch immer diese Frage, ja, wenn man die richtige Haltung hat, dann geht das mit der Inklusion, da habe ich so meine Fragen. Weil das ist so ein, also was ist dann Haltung? Ich finde, das muss dann schon sehr konkret angegangen werden in den verschiedenen Bereichen, welche Vorstellungen, Werte, Einstellungen da eigentlich bestehen und sich damit durchaus dann auch mal auseinanderzusetzen und konfrontieren zu lassen. Ich habe mit Franz Christoph zusammen studiert. Der ist ja so der Gründer der Krüppelbewegung gewesen. Mhm. Und der hat sich damals in die Uni Bremen unter Vortäuschung falscher Tatsachen, er hatte überhaupt kein Abitur, das irgendwie geschafft zu vermitteln. Er hätte das. Er saß bei uns in der Einführung in die kritische Behindertenpädagogik bei Wolfgang Janssen als Mitstudierender. Mhm. Da fragt man sich bei jedem Wort, was man benutzt, ob das behindertenfeindlich ist oder nicht. Ja. Also das braucht man natürlich auch, dass man sich überlegt, was sagt man eigentlich, wenn man zu irgendjemandem sagt, ah, ist ein bisschen völlig blind. Also was das aussagt, so eine Aussage, das muss natürlich auch sehr konkret bearbeitet werden und auch bewusst gemacht werden. Also das ist aber ein Prozess, dieses Arbeiten an Normen, Vorstellungen, Einstellungen, der auch sehr konkret angegangen werden muss, denke ich. Aber auch, macht auch Spaß.
Ich finde, Ihr Beispiel mit der Schule und mit den Lehrkräften zeigt sehr gut, dass Inklusion, also auch der Prozess dahin auch inklusiv verlaufen muss und partizipativ verlaufen muss, dass nicht Inklusion etwas ist, was von oben kommt, das ist ein Gesetz und das müssen wir jetzt machen, sondern eben auch von unten quasi man mitgestalten, mitdenken kann. Und ich finde diese Herangehensweise, die Sie da gewählt haben, super spannend und inspirierend. Ich werde Sie jetzt wahrscheinlich noch mal zu einem Pitch zwingen, Frau Stein. Das ist nicht geplant, aber tatsächlich brennt mir diese Frage noch. Also ich würde sehr gerne noch Ihre Meinung dazu hören, weil Sie haben es auch erwähnt. Eine Kritik oder etwas, was auch heiß debattiert wird innerhalb der Heilpädagogik, ist, wie Sie es genannt haben, das Infragestellen der Profession. Also ich sage es mal salopp, wir Heilpädagoginnen haben gute Arbeit gemacht, wenn es uns dann nicht mehr braucht und wenn wir unseren Beruf abschaffen können. Also so diese Debatte Selbstauflösung versus Selbstaktualisierung. Vielleicht können Sie in zwei Sätzen sagen, wie Sie dazu stehen. Ich weiß, super schwer, aber ich muss das noch loswerden.
ja, Also die Frage beschäftigt mich natürlich. Geht es darum, dass wir uns überflüssig machen? Das führt dazu, dass Lehrstühle in dem Bereich abgeschafft werden. Dass man sagt, wir brauchen ja gar keine mehr. Wir lassen die weg. Also dass Kinder einfach in Einrichtungen geschickt werden, ohne jede Unterstützung. Das wird ja zum Teil so verstanden und gemacht, politisch genutzt, zum Sparen. Das darf im Leben nicht rauskommen, um es mal ganz platt zu sagen. Aber was ist denn notwendig? Und da glaube ich schon, dass man reflektieren muss, was ist unsere Aufgabe? Und ich habe so ein Bild aus der Chemie gefunden, wo ich dachte, das ist eigentlich ein ganz gutes, nämlich wo man sogenannte positive Katalysatoren hat. Und diese positiven Katalysatoren, das sind Stoffe, die beschleunigen bestimmte Prozesse, ohne sich selber aufzulösen. Also wenn wir so menschliche Katalysatoren sind, also Transformatoren und so alles auch, ne? Aber so als Prozess, habe ich das mal zufällig gelesen, habe ich gedacht, das ist das, was man eigentlich sein müsste. Also dass man so einen Prozess beschleunigt, in Gang bringt, aufrechterhält, aber dadurch nicht verschwindet. Und da denke ich, hätten wir so ein bisschen so ein Bild, an dem wir, glaube ich, arbeiten können. Aber ich glaube nicht, dass man einfach so weitermachen kann, sondern ich glaube schon, wir müssen alles, was an Kompetenzen in der Heilpädagogik entwickelt wurde, neu denken. Also natürlich brauchen wir Diagnostik, aber eine andere. Also wir müssen eine Diagnostik haben im Sinne von Kinder, Jugendliche, Erwachsene angucken, auf die Möglichkeiten, die sie haben, und daraus zu schließen, also eine Diagnostik gerichtet auf die Formulierung der angemessenen Vorkehrungen.
Also verstehe ich Sie richtig, dass Sie das so meinen im Sinne einer Entwicklungslogik?
Ja,
dass genau. Dass das individuell nur sinnvoll ist und dass die Kategorien, die dabei gebildet werden, wurscht sind, um es mal salopp zu formulieren.
Also,
oder weniger wichtig.
Das ist eine lange Diskussion natürlich um die Kategorisierung und Dekategorisierung. Die kann und muss man führen. Das wird jetzt natürlich viel zu lange weit gehen. Ich denke aber ganz konkret, heilpädagogisches Handeln heißt, Diagnostik natürlich zu betreiben, aber eben eine andere. Didaktik ist natürlich ein Schwerpunkt, den man in der Ausbildung machen muss, aber eben eine entwicklungslogische Didaktik. Also wie gestalte ich eben für alle Kinder so verschieden, wie sie sind, die Lernsituation, sodass alle handlungsfähig werden und bedeutsam für die anderen. Das ist für mich das ganz Wichtige daran, dass wir nicht dieses, ich sag's nochmal so, das alte Verständnis, Kinder mit Beeinträchtigung behandeln, sondern dass wir Handlungsmöglichkeiten schaffen und die möglichst halt im Sinne der Möglichkeitsräume gestalten, sodass Kinder Handlungsmöglichkeiten entwickeln in dem, was wir so an Strukturen anbieten können, die eben darauf basieren, dass wir Kinder sehr genau beobachtet haben. Und wenn wir eine allgemeine Pädagogik hätten, die das alles leistet, dann können wir über die Frage der Abschaffung der Disziplin reden.
Okay. Dazu müssten wir doch theoretisch vorher erstmal Heilpädagogik als diesen Prozessbeschleuniger verstehen, der sich selber aber nicht auflöst und in der Lage ist, diese Prozesse mit einem kritischen Blick unter Berücksichtigung von der Veränderung von Werten, Normen, also der Akzeptanz von Vielfalt und so weiter und so fort und anderen paradigmatischen Zielen und auch Utopien erstmal gesellschaftsfähig zu machen. Frau Stein, es ist extrem interessant.
Darf ich zu einem Punkt noch was sagen?
Natürlich.
Zu den Utopien, weil Sie die gerade angesprochen haben. Es wird so oft gesagt, Inklusion, zwar abfällig, Inklusion ist ja eine Utopie. Das kriege ich ganz oft gesagt, höre ich auch von Studierenden ganz oft. Und dann sage ich immer, natürlich. Und das ruft immer so leichte Irritation hervor. Dazu muss man auf das Griechische, auf den Wortstamm zurückgehen, der noch der Nichtort, der Utopos. Und ich sage immer, Inklusion ist eine Utopie, ein Nichtort, ein noch Nichtort. Mhm. Der ist aber sehr real und Existenz, weil ich habe ihn im Kopf und kann ihn denken. Und das führt oft bei Leuten zu großem Nachdenken, dass sie so Inklusion ist eine Utopie, wie das geht sowieso überhaupt alles gar nicht, von also dazu kommen zu sagen, das ist noch nicht Ort, den ich denken kann. Und wenn ich den nicht habe, wenn ich keine Utopie habe, dann kann ich ja gar nicht anfangen. Dann habe ich ja gar keine Idee, wohin ich möchte. Und Oskar Negt hat das mal in seinem Buch Der politische Mensch, hört mit einem kurzen Satz auf. Nur Utopien sind realistisch.
Sehr gut.
Das ist ein sehr positiver, optimistischer Blick auf das, was zu tun ist, würde ich sagen.
Ja, so, vielen Dank, Frau
Stein. Ich habe Sie unterbrochen.
Nein, gar kein Problem. Es ist ja ein unglaublich reichhaltiges und interessantes Gespräch gewesen. Wir gehen jetzt in unserem Podcast einen Schritt weiter und wollen gerne noch mit Ihnen ein A- oder B-Spiel spielen. Mhm. Das heißt, wir werden Ihnen jetzt zwei Begriffe zur Verfügung stellen. 5 an der Zahl. Vielleicht werden es auch 6. Mal schauen. Und Sie müssen sich entscheiden für A oder B. Und zwar ohne eine Erklärung.
Oh, ja gut.
Sie haben einen Joker zur Verfügung. Das heißt, wenn Sie einmal vor einer unmöglichen Aufgabe stehen aus Ihrer Sicht, dann nehmen Sie den Joker.
Gut.
Okay? Gut. Und ich würde gerne Sie fragen, das ist eine sprachlich orientierte Frage, haben wir es in der Heilpädagogik, oder wenn wir von den betreffenden Menschengruppen sprechen, sprechen wir von Behinderung oder von Beeinträchtigung?
Beeinträchtigung.
Individuum oder System?
Beides.
Das war der Joker?
Das war der Joker.
Das nee, die kann man auch, nur zusammendenken.
Das würde ich auch so sehen.
Okay.
Also die Frage nach Meer oder Bergen, die erübrigt sich ja bei Ihnen, die, ja. Da wissen wir die Antwort schon. Ich würde Sie gerne fragen, Förderung oder Therapie?
Da würde ich jetzt den Joker nehmen, aber wenn, dann eher Therapie.
Okay.
Ja, ich will tatsächlich fragen, also die Berge wissen wir, aber Meer oder Wüste?
Mhm. Wüste. Kenne ich nämlich noch nicht.
Okay. Und ich würde gern von Ihnen wissen, Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Frau Stein, ein Abschlussstatement dürfen Sie noch abgeben. Vielleicht ja, einfach so ein Schlüsselsatz, der bei den Zuhörenden, die ja vielleicht auch Personen sind, die noch in Ausbildung sind oder die jetzt den Beruf wählen oder neu in den Beruf einsteigen, so ein Abschlussstatement, vielleicht auch inspiriert aus den A- oder B-Fragen, inspiriert aus unserem Gespräch zum einen. Und dann dürfen Sie gerne noch eine Empfehlung abgeben für ein Buch, ein Film, Musikstück, was auch immer. Das kann mit Heilpädagogik zu tun haben, muss aber nicht.
Abschließendes Statement. Also ich würde mir wünschen, dass das, was jetzt so unter Heilpädagogik gefasst wird, dass das tatsächlich so eine Entdeckungsreise wird. Also persönliche Art, dass man immer wieder also auch sich selber hinterfragt, was mache ich in diesem Feld, was ist meine Aufgabe, was ist auch meine politische Aufgabe. Also wo muss ich mich auch positionieren in diesem Feld, aber eben auch diese Entdeckungsweise in Bezug auf die Unterschiedlichkeit von Menschen und tatsächlich das zu versuchen, das nicht nur platt zu sagen, Differenz ist positiv, das ist nicht so einfach. Es gibt durchaus Situationen, wo man in Schwierigkeiten geraten kann. Aber sich darauf einzulassen, dass man da ein Gegenüber sein kann. Also insofern ist für mich immer noch dieser Satz von Martin Buber, der Mensch wird am Du zum Ich. Und Georg Feuser hat das ja ein bisschen erweitert, er wird zu dem Ich, dessen Du ich eben sein kann, so ungefähr. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das. Also insofern Individuum und System immer zusammendenken, aber wer bin ich in diesem System und wie kann ich da handeln und dieses Selbstverständnis politisch zu handeln im Interesse derjenigen, deren Möglichkeiten begrenzt werden. Das wäre sowas.
Sehr schön.
Und ein Film, ich sage 2. Der eine heißt auf Italienisch, si può fare, wir schaffen das schon. Das kann man noch kriegen, bei so einem Kairos Filmverlag heißt es, glaube ich. Ich sage das, weil das nicht ganz so einfach ist. Wir schaffen das schon. Und der andere ist Verrückt nach Paris. Ein Film, den die Blaumeier aus Bremen gezeigt haben. Und ein dritter noch, der ganz alte Film Mimi Schreiblauer, Ursula oder das Schuhbinden. Und für mich gehört das total zusammen. Wenn man die drei Filme gesehen hat, dann kann man anfangen zu studieren. Oder am Ende des Studiums nochmal.
Neues Zugangskriterium neben dem NC.
Ja, vielen Dank, Frau Stein.
Es war angenehm mit Ihnen, das zu sprechen. Und ich bin gespannt auf die anderen Podcast-Beiträge. Ich werde sie mir auch anhören.
Ja, das sind wir auch. Wir sind jetzt auch zum Ende unserer heutigen Folge gekommen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön, Frau Anne-Dore Stein, für Ihre sehr inspirierenden Gedanken, für das sehr, sehr gehaltvolle, wie ich finde, Gespräch. Ich freue mich auch schon drauf, wenn ich es wieder hören kann. Ja, und wenn ihr, liebe Zuhörende, Anregungen, Kritik oder Fragen an uns habt, dann schickt diese doch gerne per E-Mail an podcast@bhponline.de. Und ich freue mich auf das nächste Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.